Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Sören Brinkmann, Ihnen einen guten Abend. Es gibt einige Routinen, an die wir uns in der Pandemie gewöhnt haben, ja, gewöhnen mussten. Die Abstands- und Maskenregeln natürlich, auch die täglich veröffentlichten Zahlen zu Neuinfektionen und zur 7-Tage-Inzidenz. Die regelmäßigen virtuellen Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und seit einigen Wochen auch der Auftritt von Gesundheitsminister Jens Spahn vor der Bundespressekonferenz jeden Freitag. Zusammen mit Experten, mit Virologen und Ärzten. Den Termin heute hat der Minister dafür genutzt, die folgende Botschaft loszuwerden.
2 Monate nach Beginn der Impfkampagne können wir erste Erfolge verzeichnen. Fast alle Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen haben inzwischen ein erstes Impfangebot bekommen. In einigen Bundesländern sind schon die Mehrheit der über 80-Jährigen geimpft. Das zeigt Wirkung.
Ein Aber folgte auch noch und deshalb fassen wir gleich die ganze Diskussion um Impfungen und die Corona-Maßnahmen zusammen. Weitere Hilfen wurden heute beschlossen im Bundestag, zum Beispiel für Geringverdiener und für Familien. Das betrifft also zig Millionen Menschen in Deutschland. Über die Finanzierung und die Neuverschuldung des Bundes habe ich vor der Sendung mit der FDP-Politikerin Katja Hessel gesprochen, Vorsitzende des Finanzausschusses im Bundestag. Das Interview gleich. Und weitere Themen: Der Fraktionsvize der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Georg Nüßlein lässt sein Amt wegen Korruptionsvorwürfen ruhen. Und Tag 2 des EU-Gipfels. Im Fokus stand dort heute die Verteidigungspolitik. Doch zunächst fasst Klaus Remme zusammen, was es heute in Sachen Corona alles zu besprechen gab.
Jens Spahn spürt die Ungeduld im Land. Mit jedem weiteren Tag vor den nächsten Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten wird der Ruf nach Lockerungen lauter. Doch der Bundesgesundheitsminister wies heute noch einmal darauf hin, dass in vielen Bundesländern jetzt schon gelockert wird und warnte:
Wir alle spüren, dass wir alle ja irgendwie müde sind, genervt sind davon, dass es jetzt schon so lange geht, 12 Monate. Aber es nützt ja alles nichts. Das Virus ist da, wir müssen damit umgehen. Und deswegen kann ich tatsächlich dafür werben, diese Balance zwischen diesem Bedürfnis, das ein soziales, das ein wirtschaftliches, das ein menschliches ist, wirklich gut zu finden mit der notwendigen Umsicht und Vorsicht. Und wirklich nach jedem Schritt zu schauen, was macht das hier gerade mit dem Infektionsgeschehen.
Spahn verteidigte seine Impfstrategie und fühlt sich durch die sinkenden Fallzahlen in der Altersgruppe Ü80 bestätigt. Das Impfen ebnet den Weg raus aus der Pandemie, so Spahn. In den ersten Ländern sehe er Kapazitätsengpässe in der Impflogistik.
Noch liegt zu viel Impfstoff im Kühlschrank. Auch das muss an Fahrt weiter gewinnen.
Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, sprach so wörtlich vom letzten Frühjahr dieser Pandemie. Die Mutante B117 breite sich rasch aus. Man müsse das Frühjahr klug nutzen. Alle zugelassenen Impfstoffe seien hochwirksam, auch AstraZeneca, wie der RKI-Präsident mit Daten aus Schottland unterstrich.
Man hat gesehen, dass dieser AstraZeneca-Impfstoff tatsächlich die Quote von Hospitalisierung um 94% reduziert. Ja. Das ist fantastisch. Das heißt also, dieser Impfstoff ist wirklich sehr, sehr wirksam. Und dass der Impfstoff von manchen nicht angenommen wird, das hören wir, das ist einfach fachlich, sachlich nicht gerechtfertigt. Ich wäre über nichts glücklicher, wenn ich selber bald diesen AstraZeneca-Impfstoff genießen dürfte.
Ja, es könne nach der Impfung vorübergehend zu Kopfschmerzen kommen, bestätigte Wieler, aber
besser 1-2 Tage Kopfschmerzen, als diese verdammte Krankheit zu kriegen.
Jens Spahn bestätigte Planungen für einen digitalen Impfnachweis. Man sei mitten im Vergabeverfahren, sagte er, fügte aber hinzu:
Andere Frage ist, und ich finde, die Debatte muss wirklich im Deutschen Bundestag breit geführt werden, was folgt daraus, dass ich geimpft bin? Folgt daraus was oder nicht?
Inhaltlich positionierte sich Jens Spahn dazu heute nicht. An der Seite des Bundesgesundheitsministers heute Lisa Federle, die Pandemiebeauftragte in Tübingen, die schon seit Monaten auf kostenlose Massentests von Menschen ohne Symptome setzt. Über 25 Kommunen und Kreise in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern haben diesen sogenannten Tübinger Weg inzwischen übernommen.
Wir haben seit November mindestens 20.000 Schnelltests gemacht bei asymptomatischen Menschen. Und wir haben bei den 20.000 Tests 350 Positive herausgefunden. Die konnten niemanden mehr anstecken.
Testen und impfen. Das sind die mächtigsten Hebel im Kampf gegen das Virus. Ein Erreger, der gekommen ist, um zu bleiben, erinnerte RKI-Präsident Wieler.
Dieses Virus wird nicht mehr verschwinden. Ja, also falls das immer noch nicht klar genug gesagt wurde, natürlich werden wir mit dem Virus leben. Es wird so sein, dass wir durch Impfung und durch Immunität die Krankheitsschwere wegbekommen und uns davor schützen. Aber wir werden das nicht ausrotten können. Das ist eine naive Idee.
RKI-Chef Wieler haben wir hier gehört. Es wird nicht verschwinden, es wird aber auch unseren Alltag nicht mehr bestimmen, wenn eine entsprechende Zahl von Menschen immun ist. So kann man das wohl zusammenfassen. Noch aber bestimmt Corona unseren Alltag mit vielen negativen Folgen. Deshalb hat der Bundestag heute ein weiteres Hilfspaket beschlossen. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Panayotis Gavridis.
Corona-Zuschuss für arme Menschen, Kinderbonus, Steuererleichterungen für Unternehmen, ermäßigte Mehrwertsteuer auf Speisen, das sehen zwei beschlossene Gesetzespakete der Koalition vor. Konkret wird der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung verlängert bis Ende des Jahres. Und es wird ein sogenannter Corona-Zuschlag von einmalig 150 Euro an Menschen ausgezahlt, die zum Beispiel auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind.
Es ist ein wichtiger und notwendiger Beitrag für soziale Sicherheit in unsicheren Zeiten. Und damit stärkt es den Zusammenhalt in diesem Land.
So Katja Mast von der SPD. Peter Weiß von der Bundestagsunionsfraktion fügt hinzu:
Für all diejenigen, denen das Einkommen weggebrochen ist, eine wichtige und auch nachhaltige Hilfe. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, das System Arbeitslosengeld II ist nicht jemand, was jemand gefangen nimmt. Wir machen Hilfe zur Selbsthilfe und nicht das Gegenteil.
Sozialverbände kritisieren jedoch, die Maßnahmen reichten nicht aus. Einmalig 150 Euro seien zu wenig, es müsse 100 Euro pro Monat geben. Zudem sollten die Regelsätze für Hartz IV angehoben werden, heißt es. So sieht es auch Susanne Ferschel von der Linksfraktion.
Einmalig 150 Euro für mittlerweile 12 Monate Pandemie auf einen Regelsatz, der nicht einmal das Existenzminimum absichert, dafür sollte sich die Bundesregierung schämen.
Ebenfalls heute beschlossen, für jedes kindergeldberechtigte Kind gibt es einen Bonus von einmalig 150 Euro. Im Mai soll es automatisch ausgezahlt werden, Kostenpunkt insgesamt knapp über 2 Milliarden Euro. Das Ziel, Familien unterstützen und den Konsum anregen. Aber auch hier lautet die Kritik, wie vom Grünen Stefan Schmidt, zu wenig.
Ein Stück Anerkennung, ein Stück Entgegenkommen soll der Kinderbonus sein, aber er ist nur halb so hoch wie 2020. Dabei haben die 300 Euro im letzten Jahr doch die Konjunktur sogar immens belebt. Warum knausert die Bundesregierung an dieser Stelle? Geiz ist gerade im Hinblick auf die Familien in dieser Krise alles andere als angebracht.
Unternehmen können mit Steuererleichterungen rechnen, indem die Verlustrechnung verbessert wird. Konkret wird der steuerliche Verlustrücktrag für 2020 und 2021 nochmals erweitert und auf 10 bzw. 20 Millionen Euro angehoben. Mit dem Verlustrücktrag können Unternehmen Corona-bedingte Verluste in größerem Umfang steuerlich mit Gewinnen aus dem Vorjahr verrechnen. Teilen der Opposition und Wirtschaftsverbänden geht das nicht weit genug. Sie fordern, die Obergrenzensumme müsste angehoben, der Zeitraum verlängert werden. Wann Restaurants oder Cafés wieder öffnen dürfen, entscheidet wohl auch mit über die Wirkung der heute beschlossenen Verlängerung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7% auf Speisen. Die Regelung soll über den 30. Juni hinaus bis Ende 2022 gelten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hoffe, wie er sagt, dass es eine Perspektive gebe in den nächsten Wochen, die Mut mache.
Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es möglich sein wird, unter Einhaltung aller Hygienevorschriften und der gebotenen Sorgfalt in den kommenden Tagen im Umfeld von Ostern auch Außengastronomie zuzulassen, bei schönem Wetter und an den Orten, die dafür geeignet sind.
Altmaier weiß, dass nur geöffnete Restaurants vom heute durch den Bundestag verlängerten ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7% profitieren können. Von dieser Regelung können Bars und Cafés, die vor allem Getränke anbieten, nicht profitieren. Denn Getränke werden nach wie vor regulär mit 19% besteuert, was bei der Opposition für Kritik sorgt.
Viele Maßnahmen also, das bedeutet aber auch, die Pandemie wird immer teurer. Teurer für uns alle, denn der Staat muss auch in diesem Jahr viele neue Schulden machen und die einzelnen Minister haben ihrem Kollegen Olaf Scholz, der ja für die Finanzen zuständig ist, schon mal eine Wunschliste für die nächsten Haushaltsberatungen vorgelegt, in Milliardenhöhe. Die Schuldenbremse bleibt ausgesetzt. Darüber habe ich vor dieser Sendung mit Katja Hessel von der FDP gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Finanzausschusses im Bundestag und ich habe sie gefragt, welcher Minister fordert denn gerade zu viel aus ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, es fordern natürlich alle was und wir haben auch viele, viele pandemiebezogene Kosten, die jetzt ja nur noch mal obendrauf jetzt erstmal kommen und dann gibt es natürlich die Wunschliste und dazu kommt auch noch 2021 ist ein Wahljahr, das heißt die Wunschliste ist ja noch mal deutlich länger, als sie sonst auch schon wäre.
Das heißt, Sie sagen, das ist nicht alles pandemiebedingt?
Es ist sicherlich nicht alles pandemiebedingt. Es gibt ja auch jetzt schon Stellungnahmen, dass die Schulden, die bis jetzt aufgenommen sind oder in der Planung sind, auch nicht alle pandemiebedingt sind. Also dementsprechend ist da natürlich auch vieles dabei, was ein Wünsch dir was ist. Und wir erleben ja auch, dass viele Sachen, die man schon immer mal haben wollte, in vielen Ressorts jetzt auch pandemiebedingt nochmal auf den Tisch kommen.
Wobei, wenn wir jetzt zum Beispiel auf einen sehr großen Ausgabenpunkt gucken, 120 Milliarden fordert allein der Gesundheitsminister Jens Spahn und den überwiegenden Teil braucht er, um mit Steuerzuschüssen höhere Kranken- und Pflegebeiträge zu vermeiden. So hat das Handelsblatt heute berichtet. Da kann doch eigentlich keiner was dagegen haben, oder?
Da kann man jetzt natürlich erstmal natürlich nichts dagegen haben, weil wir wissen, dass die Pandemie ja auch gerade die Krankenhäuser extrem belastet hat, dass wir zu wenig Intensivkapazitäten hatten, was jetzt noch nicht mal an den Betten lag, sondern natürlich auch an dem Pflegepersonal. Da kann man jetzt wirklich wenig sagen.
Konkret, was halten Sie für falsch jetzt, wenn Sie sich die Wünsche der Minister angucken?
Ja, wir haben halt viele Sachen, die wir jetzt erstmal machen, die wir aber auch nicht strukturiert und auch nicht in die Zukunft Investitionen machen. Also ich glaube jetzt alles, was mal dazu gehen würde, dass wir mehr in die Details hineingehen, was Digitalisierung angeht, was die Zukunftsfähigkeit des Landes angeht, wäre es schon wichtiger, wenn wir halt jetzt wieder hier da noch ein bisschen Wahlgeschenk und da noch ein bisschen Wahlgeschenk. Wir wissen bei vielen Sachen, dass sie teuer sind und momentan vielleicht trotz alledem nicht wirklich notwendig sind, dass man sie nochmal zurückstellen könnte. Also da ist in der Wunschliste sehr, sehr viel drin und wir werden als FDP natürlich auch ordentlich drauf schauen, wo hier die Mehrausgaben sind und wie wir auch ordentliche Sparvorschläge einbringen können.
Schauen wir auf die Schuldenbremse, die ja auch weiterhin ausgesetzt bleiben soll. Also auch für 2022 soll die Schuldenbremse nicht gelten bei der Pandemiebewältigung, um neue Schulden aufzunehmen. Genau dafür Ihr Parteikollege Otto Fricke, der warnte, dass die Schleusen frühzeitig jetzt geöffnet würden, zum Beispiel mit Äußerungen von Armin Laschet. Hat er recht?
Da hat er natürlich recht. Wir haben das ja auch schon angeprangert gehabt bei dem Haushalt, den wir jetzt für 2021 aufgestellt haben. Vorsichtig gesagt, wir haben so viele Sparanträge eingebracht, dass wir auch mit einer geringeren Verschuldung aufgekommen wären fürs Jahr 2021 und damit auch keine Schuldenbremse gebraucht hätten.
Andererseits, Herr Laschet hat sich ja dahingehend geäußert, dass eben die Schuldenbremse Corona-bedingt nicht eingehalten werde und jetzt sich sozusagen damit auch schon festgelegt. Letztendlich ist es doch gut, jetzt schon Klarheit zu haben, anstatt dass man vielleicht dann im kommenden Jahr sieht, ach, es ist anders gekommen als geplant, oder? Es ist doch gut, jetzt schon Klarheit zu haben.
Das Thema ist doch ein Stück weit, wir planen jetzt Ausgaben, die wir nicht wirklich gebraucht hätten, pandemiebedingt und begründen die pandemiebedingt. Und ein schönes Beispiel ist, glaube ich, wenn Sie sich das Konjunkturpaket der Bundesregierung im letzten Jahr angucken, von dem ja auch noch nicht wirklich viel abgeflossen ist, wo ganz, ganz viele Maßnahmen drin waren, die weder was mit Konjunkturpaket zu tun hatten, die sonst irgendetwas zu tun hatten mit dem, dass man gerade auch versucht, die Pandemie zu bekämpfen, sondern die einfach so eine Abfeierung einer Wünsch-dir-was-Liste waren gegenseitig der Union und von der SPD. Und dafür ist, glaube ich, die Situation zu ernst.
Demnächst wird im Kabinett genau darüber gesprochen, über den neuen Etat. Ende März sollen Eckpunkte vorgelegt werden von Olaf Scholz. Was erwarten Sie da? Jetzt spricht Olaf Scholz selbst schon davon, das sei die Stunde der Wahrheit.
Ja, dann würde ich mir wünschen, dass er auch die Stunde der Wahrheit für sich mit in Anspruch nimmt, weil ich sage immer noch, den Haushalt, den er für 2021 vorgelegt hat, der hat eben nicht der Wahrheit entsprochen, weil wir die Rücklagen nochmal erhöht haben, statt sie aufzulösen. Und da werden wir ganz genau hingucken, was er mit Stunde der Wahrheit meint.
Mhm. Auch der CDU-Haushaltsexperte Eckhard Rehberg hat gesagt, es sei eben nicht anders möglich, als durch mehr Neuverschuldung jetzt diese Lücke zu schließen in der Corona-Pandemie. Und der ist nur nicht für expansive Neuverschuldung bisher bekannt. Also insofern müssen Sie ja auch sehen, da haben Sie jetzt nicht mehr so viele Leute, die ja mit Ihnen sozusagen gegen die Schuldenbremse stehen, oder?
Ich glaube, man darf die Schuldenbremse und Neuverschuldung nicht vermischen in dem Stück. Also, dass wir eine Neuverschuldung brauchen, auch da sind wir uns einig. Wir werden die Pandemiekosten nicht aus den laufenden Steuereinnahmen bestreiten können. Also eine Neuverschuldung ist da. Die Frage ist natürlich, wie hoch muss die Neuverschuldung sein und müssen wir die Schuldenbremse deswegen brechen oder müssen wir uns auch so auf die Ausgabenseite mal konzentrieren und gucken, dass wir auch Neuverschuldung machen können, ohne die Schuldenbremse zu reichen?
Gucken wir mal auf die Ausgabenseite. Zum Beispiel hat die Bundesagentur für Arbeit jetzt schon gesagt, dass sie mindestens doppelt so viel Geld braucht für die Corona-bedingte Kurzarbeit. Da waren ursprünglich 6 Milliarden veranschlagt. Da kann man letztendlich nicht dran drehen, oder?
Da kann man schwierig dran drehen, aber man hat natürlich dann auch das argumentative Problem, das wir jetzt gerade mit Daimler-Benz zum Beispiel haben, bei Unternehmen, die viel Kurzarbeitergeld auch bekommen haben, auch zu Recht bekommen haben, aber jetzt natürlich Gewinne ausweisen, was dann auch immer eine gewisse Schwierigkeit in der Argumentation ist.
Das heißt, mehr Besteuerung oder andere Besteuerung der Unternehmen?
Also ich glaube, da sprechen Sie mit einer FDP-Politikerin, haben Sie mich jetzt auf Glatteis geführt. Das geht natürlich, ich glaube, in unserer Situation nicht. Wir müssen gucken, dass die Unternehmen, die ja auch den größten Teil unserer Steuern erwirtschaften, dass die wieder in Fahrt kommen, weil sonst können wir auch diesen Schuldenberg nicht zurückzahlen. Also wir sind eher der Meinung, dass man den Unternehmern ordentliche Rahmenbedingungen geben muss und vielleicht auch mal nach 12 Jahren über eine Unternehmenssteuerreform nachdenken muss.
Aber wenn andere Ausgaben sozusagen nötig sind, wir haben gerade über die Kurzarbeit gesprochen oder auch jetzt die Zahlungen des Corona-Bonus zum Beispiel an Geringverdiener, der verminderte Mehrwertsteuersatz für Speisen oder auch der Verlustrücktrag, also dass Verluste mit Gewinnen aus früheren Jahren verrechnet werden können. Das sind ja alles weitere Lücken, die dadurch entstehen im Bundeshaushalt. Also irgendwoher muss das Geld dann ja kommen.
Ja, irgendwoher muss das Geld kommen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich alle damit auch ausstatten, dass wir gut durch die Krise durchkommen, dass wir wenig Arbeitsplätze verlieren und dass wir unsere Unternehmen auch alle halten können. Ja. Und da sind jetzt gerade die beschlossenen Maßnahmen wie Verlustrücktrag oder auch die reduzierte Mehrwertsteuersatz auf die Speisen über den 30.06.2021 hinaus, glaube ich, jetzt Maßnahmen, die wichtig sind. Erstens ist das mit dem Verlustrücktrag ja nur ein Zinseffekt im Haushalt. Das heißt, das Geld steht ja den Unternehmen früher oder später auch zu. Und ich glaube, das ist auch genau diese Maßnahme, die wir uns wünschen würden. Wir hätten sie noch erweitert, weil sie nämlich den Unternehmen jetzt die notwendige Liquidität als Eigenkapital und zur Sicherung geben würde. Und bei den Speisen sage ich jetzt mal, solange wir die Gastronomie noch nicht wieder aufmachen, ist das natürlich eine Nullsumme, weil 0% Mehrwertsteuererleichterung von 0% Umsatz ist immer noch null.
Da haben Sie jetzt 2 Punkte von den Corona-Hilfen schon angesprochen, eben den Verlustrücktrag und den verringerten Mehrwertsteuersatz. Andere Punkte, ich habe es eben schon gesagt, Geringverdiener und Sozialhilfeempfänger bekommen einmalig 150 Euro und Familien pro Kind auch 150 Euro. Hätten Sie da was anders gemacht, wenn Sie sich dieses ganze Paket angucken?
Also ich glaube, das Paket, wir haben ja letztes Jahr das schon mal mit 300 Euro gemacht und das hat gezeigt, dass es angekommen ist und dass es auch geholfen hat und dass es auch die Konjunktur belebt hat. Ich glaube, das sind jetzt Maßnahmen, die auch wenn sie Geld kosten, die man jetzt für gerade für die belasteten Familien und für die belasteten Geringverdiener nicht anprangern kann. Also die sind gut getroffen.
Sagt die FDP-Politikerin Katja Hessel, Vorsitzende des Finanzausschusses im Bundestag. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank und einen schönen Abend.
Und dieses Gespräch haben wir, wie gesagt, am Abend aufgezeichnet. Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag um 23.28 Uhr. Und ja, eines haben wir in der Corona-Pandemie auch noch gelernt. Unsere neue Gesichtsbekleidung Nummer 1, die Masken, die sind bestens dazu geeignet, manch eine Diskussion oder Affäre auszulösen. Einmal verschwinden Millionen FFP2-Masken, die an die Bundeswehr geliefert werden sollten. Dann bestellt NRW-Ministerpräsident Laschet Stoffmasken bei einem Unternehmen, zu dem sein Sohn gute Kontakte hat. Und jetzt gibt es Ermittlungen gegen den stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsbundestagsfraktion, Georg Nüßlein. Es geht um eine von ihm eingefädelte Maskenlieferung, für die er eine hohe Provision bekommen haben soll. Katharina Hamberger berichtet.
Der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein lässt, nachdem gegen ihn ermittelt wird, sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion ruhen. So teilte es sein Rechtsanwalt heute mit. Der 51-Jährige war in dieser Funktion bislang zuständig für die Themen Gesundheit und Umwelt. Die Stellungnahme des Rechtsanwalts liegt unserem Hauptstadtstudio vor. Zuerst hatte die Deutsche Presseagentur berichtet. Gestern war bekannt geworden, dass die Generalstaatsanwaltschaft München gegen Nüßlein und eine weitere Person wegen des Anfangsverdachts der Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern ermittelt. Nüßlein soll sich, so der Vorwurf, wie mehrere Medien berichten, im vergangenen Jahr beim Bayerischen Gesundheitsministerium, aber auch beim Bundesgesundheitsministerium für einen Lieferanten von Corona-Masken eingesetzt haben. Dafür soll er eine Provision bekommen haben in einer Höhe von rund 650.000 Euro, die nicht direkt an ihn, sondern an die Tectum Holding GmbH, eine Firma, deren Geschäftsführer Nüßlein laut Handelsregister ist, gezahlt worden sein soll. deklariert als Beraterhonorar. Dieses Geld sei jedoch bei der Umsatzsteuervoranmeldung nicht angegeben worden. Damit steht auch der Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum. Nüßlein ließ über seinen Anwalt mitteilen, er halte die Vorwürfe für nicht begründet. Es sei derzeit aber noch nicht absehbar, wann sich Nüßlein im Rahmen dieser offenbar komplexen Ermittlungen zu Einzelheiten äußern könne, so sein Anwalt. Gestern hat der Bundestag die Immunität des Bundestagsabgeordneten aufgehoben, damit die Generalstaatsanwaltschaft München mit den Ermittlungen beginnen konnte. Insgesamt wurden 13 Objekte, unter anderem das Wahlkreis und das Abgeordnetenbüro von Nüßlein, durchsucht. Allein, dass der CSU-Abgeordnete den Kontakt zu den Maskenlieferanten hergestellt hat, scheint kein ungewöhnlicher Vorgang zu sein. Der Bundesgesundheitsminister berichtete heute, nachdem gestern sein Ministerium dazu schon eine Stellungnahme herausgegeben hatte, dass es zu Anfangszeiten der Pandemie viele Hinweise über zum Beispiel Angebote für Schutzkleidung und Masken gegeben habe, unter anderem von Abgeordneten. Diese seien dann in einem extra aufgesetzten Verfahren geprüft und entschieden worden.
Und das ist auch bei Angeboten, die über Herrn Dr. Nüßlein angegangen sind, genauso passiert.
So Jens Spahn heute in einer Pressekonferenz. Nach seinem Kenntnisstand habe es keine Auffälligkeiten bei dem Angebot von Nüßlein gegeben.
Die Kollegen steigen jetzt sozusagen noch mal ins Archiv, natürlich, weil ja auch Fragen schon bei uns eingegangen sind. Und die werden wir natürlich beantworten. Aber das ging jetzt innerhalb von 12 Stunden nicht alles. Aber nach allem, was ich Ihnen sagen kann, nach meinem Wissensstand, nach meiner Erinnerung, nach der ersten Rücksprache, sind die Dinge genauso behandelt worden wie alle anderen auch,
sagte der Bundesgesundheitsminister. In der Union, vor allem in Nüßleins Partei der CSU, dürfte sein Fall als sehr problematisch gesehen werden, gerade im Wahljahr. Demnächst muss auch entschieden werden, mit welchen Kandidaten und Kandidatinnen die CSU für die Bundestagswahl antritt. Nüßlein war seit 2002 Direktkandidat für den Wahlkreis Neu-Ulm. Nachdem gestern nur zurückhaltende Reaktionen aus der CSU kamen, äußerte sich nun deren Generalsekretär. Der Augsburger Allgemeinen, sagte Markus Blume, es handle sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren. Hier würden schwere Vorwürfe erhoben, die lückenlos aufgeklärt werden müssten. Der Koalitionspartner SPD, aber auch Teile der Opposition nutzen hingegen den Fall, um Druck auf CDU und CSU in Sachen Lobbyregister zu machen. Auf die Einführung eines solchen haben sich Union und SPD bereits im vergangenen Jahr geeinigt. Es wurde auch in den Bundestag eingebracht. Im Moment ist aber nicht sicher, ob man sich im parlamentarischen Verfahren noch einig werden kann.
Aus Berlin berichtete für den Deutschlandfunk Katharina Hamberger. Und wir kommen zum Blog mit weiteren Themen in Kürze. Und es geht darin zunächst noch einmal um Corona und Impfungen. Der UN-Sicherheitsrat hat eine Resolution zur gerechten Impfstoffverteilung verabschiedet. Antje Passenheim.
Besonders in armen und konfliktgeplagten Ländern soll es besseren Zugang zu den Impfstoffen geben, so das Ziel der Resolution. Sie wurde von Großbritannien eingebracht und einstimmig unterstützt. Die 15 Ratsmitglieder bekräftigen darin ihre Forderung nach Solidarität mit ärmeren Staaten. Sie fordern darin auch eine Waffenruhe in Konfliktländern, damit die Impfprogramme dort greifen können. Reichere Staaten werden dazu ermutigt, dass sie Impfstoffdosen an Gesellschaften mit niedrigem und mittlerem Einkommen spenden. Ausdrücklich werden UN-Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, dass sie keine Impfstoffe horten. Nach UN-Angaben leben rund 120 Millionen Menschen weltweit im Zustand bewaffneter Konflikte oder in anderen humanitären Notlagen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte vergangene Woche einen weltweiten Impfplan angemahnt, um zu verhindern, dass ärmere Staaten bei den Corona-Impfungen abgehängt werden. Laut Guterres wurden bisher 75% aller verfügbaren Corona-Impfstoffe in nur 10 Ländern verimpft.
Das waren Informationen von Antje Passenheim. Die chinesischen Behörden haben 2 weitere Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen. Birgit Eger.
Trotz sinkender Corona-Fallzahlen wird in China intensiv an neuen Mitteln gearbeitet. 2 weitere Impfstoffe haben jetzt eine vorläufige Zulassung bekommen, unter der Bedingung, dass weiter daran geforscht wird. Das Unternehmen Sinopharm hat in Zusammenarbeit mit einem Forschungsinstitut in Wuhan einen sogenannten inaktiven Impfstoff entwickelt. Bei diesem Verfahren sollen abgetötete Erreger die körpereigene Abwehr mobilisieren. Nach Angaben staatlicher Medien wird dieser Impfstoff eine Wirksamkeit von etwa 72% aufweisen. Er wurde bereits im Sommer im Rahmen eines Notprogramms verimpft. Das 2. Vakzin wird von der Firma CanSino Bio auf den heimischen Markt gebracht. Der Vektorimpfstoff muss nur einmal gespritzt werden und soll eine Wirksamkeit von rund 69% haben. China exportiert seine Impfstoffe in die ganze Welt, aber bei der europäischen Behörde EMA haben die chinesischen Firmen noch keine Zulassung beantragt. Genaue Daten zu den Forschungsstudien wurden bisher auch noch nicht veröffentlicht, deshalb sind die Angaben über die Wirksamkeit der Impfstoffe nicht nachprüfbar.
Nach Einschätzung der US-Geheimdienste war der saudische Kronprinz der Drahtzieher des Mordes am Journalisten Jamal Khashoggi. Claudia Sarre.
Der Kronprinz von Saudi-Arabien, Bin Salman, hat die Tötung von Khashoggi im Oktober 2018 genehmigt. In einem heute veröffentlichten Bericht des US-Geheimdienstes heißt es wörtlich, seit 2017 hat der Kronprinz die absolute Kontrolle über die Sicherheits- und Geheimdienstorganisationen des Königreichs. Das macht es höchst unwahrscheinlich, dass saudische Vertreter einen solchen Einsatz ohne die Genehmigung des Kronprinzen ausgeführt hätten. Außerdem habe Bin Salman den regierungskritischen Journalisten als Bedrohung für das Königreich empfunden und Gewaltanwendung, wenn nötig, unterstützt. Offen bleibt jedoch, ob der Mord an Khashoggi geplant war oder nicht. US-Präsident Biden steht nun unter dem Druck, die saudische Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Direkt nach der Veröffentlichung des Berichts verhängten die USA Einreisebeschränkungen gegen 76 saudische Bürger. Diese sollen an der Bedrohung von Dissidenten wie Khashoggi beteiligt gewesen sein.
Saudi-Arabien hat übrigens der Darstellung inzwischen widersprochen. Bei einem Luftangriff auf Ziele im Osten Syriens gab es Tote und Verletzte. Jürgen Striak.
Ziel des US-Luftangriffes waren Einrichtungen im ostsyrischen Bukamal nahe der Grenze zum Irak, rund 120 Kilometer südöstlich von Deir ez-Zor. Der Angriff soll zu einer Zeit stattgefunden haben, als drei Lastwagen mit Munition für Milizen, die in Syrien kämpfen, die irakisch-syrische Grenze passiert hatten. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, dass bei dem Angriff mindestens 22 Kämpfer getötet worden seien. Sie sollen überwiegend den Kataib Hisbollah angehört haben, den irakischen Hisbollah-Brigaden. Die Zahl der Todesopfer könnte steigen, es gebe viele Schwerverletzte. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk an Informanten. Die Angaben können allerdings nicht immer unabhängig überprüft werden. Der staatliche syrische Fernsehsender Ikhbariya TV behauptet, es seien 17 Menschen getötet worden. Er beruft sich dabei auf Angaben aus einer Klinik in dem Gebiet. Die USA bezeichneten den Luftschlag als Vergeltung für einen Raketenangriff Mitte Februar im nordirakischen Erbil.
Und wir blicken nach Afrika. In Nigeria sind erneut hunderte Schulmädchen von Bewaffneten entführt worden. Dunja Sadaki.
Der Angriff auf ein Internat im nördlichen Bundesstaat Zamfara ereignete sich den Behörden zufolge von Donnerstag auf Freitag. Laut einem Sprecher der Behörden vor Ort waren bewaffnete Männer mit Fahrzeugen in die Schule eingedrungen und hatten Mädchen gezwungen, mit ihnen zu gehen. Wie viele Schülerinnen genau entführt worden sind, sei unklar. Die Behörden haben Sicherheitskräfte in die Region entsandt. Massenentführungen von Mädchen und Jungen im Zentrum und Nordwesten Nigerias haben in jüngster Vergangenheit zugenommen. Im Februar wurden mehrfach Schulkinder aus Internaten entführt. Zu den Tätern gehören entweder kriminelle Banden oder die Terrormiliz Boko Haram. Weltweit für Schlagzeilen hatte 2014 die Entführung von mehr als 217 Schulmädchen aus Chibok durch Boko Haram gesorgt. Viele von ihnen kamen frei, aber mehr als 100 der jungen Frauen gelten heute noch als vermisst.
Die Informationen von Dunja Sadaki. Zur Wirtschaft und zunächst geht es um die Telekom. Die hat heute auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurückgeblickt. Sebastian Tittelbach.
Die Deutsche Telekom legt beim Umsatz um 25% zu und überspringt die 100 Milliarden Euro Marke. Ursache ist vor allem die Übernahme des Konkurrenten Sprint in den USA im vergangenen Jahr. Ohne diesen Zukauf lag das Wachstum immer noch bei 3%. Der Bonner Konzern ist besser durch die Corona-Pandemie gekommen, als er selbst und auch die Analysten erwartet hatten. Im Lockdown mussten auch die Telekom-Läden schließen und durch weniger Reisen sanken die Roaming-Umsätze. Auch das Geschäft mit Großkunden war erschwert. Shell, die Deutsche Post und Heineken verlängerten ihre langjährigen Verträge mit der Großkundensparte T-Systems erst knapp zum Jahresende. Andere Unternehmen hielten sich mit Investitionen zurück. In Deutschland stieg die Zahl der Breitbandkunden auf 14,1 Millionen, das sind 388.000 mehr als vor einem Jahr. Allerdings ist auch der Schuldenstand der Deutschen Telekom kräftig angestiegen auf nun 120 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr rechnet die Telekom mit einem negativen Einfluss der Corona-Krise durch den am Boden liegenden Reiseverkehr. Der Umsatz soll aber auch 2021 steigen.
Und was sonst noch wichtig war in der Wirtschafts- und Finanzwelt, Sami Ibrahim mit dem Börsenbericht.
Eine Woche zwischen Hoffen und Bangen ist zu Ende. Die steigenden Zinsen an den Anleihemärkten haben die Aktienmärkte verunsichert. Trotz aller verbalen Interventionen der Notenbanken Zuletzt hatte auch die Europäische Zentralbank noch einmal nachgelegt und erklärt, sie sei bereit zu handeln, sollten steigende Zinsen die Wirtschaft bei ihrer Erholung behindern. Größere Verluste am Aktienmarkt wurden dadurch erst einmal vermieden. Nach dieser Aussage gingen die Renditen am Anleihemarkt prompt zurück, doch der DAX stand bis zuletzt weiter unter Druck. Schlusskurs 13.786 Punkte, 0,7% tiefer als am Vortag und ein Wochenminus von 1,5%. Überrascht hat heute der VW-Konzern. Wie alle Autohersteller litt er stark unter den Einschränkungen. Die Bänder standen still, Werke mussten geschlossen werden, Autohäuser waren dicht und Firmen hielten sich beim Aufrüsten ihrer Fahrzeugflotte zurück. Doch am Ende reichte es für einen Gewinn von fast 9 Milliarden Euro. Schlussspurt sei Dank. Die Aktie gehört mit einem Plus von gut 1% zu den wenigen Tagesgewinnern. Verliererin ist dagegen eine der zuletzt besonders starken Aktien, die der Deutschen Bank. Die Aktie heute mit einem Abschlag von 3,5% weit hinten im DAX, das sind aller Wahrscheinlichkeit nach allerdings überwiegend Gewinnmitnahmen. Das Papier hatte den ganzen Monat über einen regelrechten Lauf. Steigende Zinsen tun Banken nämlich in der Regel gut.
Samir Ibrahim hat den Tag an der Börse zusammengefasst. Hier ist der Deutschlandfunk, 23:41 Uhr ist es genau. Die Partner in den USA sind wieder berechenbarer geworden. Trotzdem, die EU will ihre Verteidigung in Zukunft stärker selbst in die Hand nehmen, ohne sich aber in Konkurrenz zur NATO aufzustellen. Das war heute zu hören beim EU-Gipfel. Der zweite Tag der virtuellen Beratungen der Staats- und Regierungschefs. Bettina Klein berichtet für uns aus Brüssel.
Theoretisch ist die Sache klar. Europa möchte stärker in der Lage sein, die eigenen Interessen zu verteidigen und autonom zu handeln und gleichzeitig eng mit der NATO zusammenarbeiten. Denn, so der Ratsvorsitzende Charles Michel, das eine bedingt das andere.
We are committed to cooperating closely with NATO. A stronger Europe makes a stronger NATO.
Ein stärkeres Europa bedeutet eine stärkere NATO. Zumindest die EU-Institutionen und das Verteidigungsbündnis sind sich darin einig. Die Fähigkeiten der EU sollten den europäischen Pfeiler der NATO stärken, komplementär zu den NATO-Strukturen und nicht in Konkurrenz zu ihnen stehen. Einige Staaten in der Europäischen Union tendieren allerdings eher zu einer stärkeren Unabhängigkeit von den USA, von deren Fähigkeiten die NATO ganz entscheidend abhängt. Doch kein Land, kein Kontinent kann die derzeitigen Herausforderungen alleine bewältigen, warnte NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der am EU-Gipfel heute teilnahm.
No country or continent can face these challenges alone. Not Europe alone, not North America alone, but Europe and North America together.
Nur Europa und Nordamerika zusammen könnten dies. Abgesehen von militärischen Bedrohungen müssen beide Institutionen sich auch in anderen Fragen stärker abstimmen, etwa im Kampf gegen Desinformation, Cyberangriffe oder gegen Versuche, demokratische Gesellschaften auf anderem Weg anzugreifen, wie etwa die kritische Infrastruktur. Dennoch gibt es Aufgaben in der unmittelbaren Nachbarschaft, wo die EU handlungsfähig sein möchte, wenn die NATO in der Zukunft nicht selbst aktiv werden kann oder will.
The European Union as a whole has more tasks for stabilization and security than the tasks within NATO.
Die EU als Ganzes hat mehr Aufgaben für Stabilität und Sicherheit als innerhalb der NATO, so Kommissionspräsidentin von der Leyen. Auch wenn die Annäherung von EU und NATO in den vergangenen Jahren weit vorangeschritten ist im Vergleich zu früheren Jahrzehnten, gibt es in konkreten Fragen in der Praxis eben doch noch Widerstände und teils auch Misstrauen zu überwinden. 90% der Bevölkerung in der EU lebt zwar in einem NATO-Land, 3/4 der EU-Mitglieder sind auch NATO-Staaten, aber eben nicht alle. Und die letzten Jahre unter der Trump-Regierung in den USA haben das Vertrauen nicht eben befördert. Dennoch soll aus EU-Sicht im transatlantischen Verhältnis ein Neuanfang her. Wir freuen uns auf den Dialog mit der neuen Regierung, einschließlich der Fragen von Verteidigung und Sicherheit, sagte Charles Michel.
Last week, President Biden said, America is back. We in Europe are ready to do our part. To be a strong and reliable partner.
Amerika ist zurück, Europa will seinen Beitrag leisten.
Bettina Klein berichtete. Auslandsreisen von Politikern werden meist lange im Voraus angekündigt. Nicht so, wenn es in Kriegs- oder Krisenregionen geht. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist zu einem überraschenden Besuch nach Afghanistan gereist. Gerade erst wurde ja das Mandat für den Bundeswehreinsatz dort verlängert.
Die Bundeswehr stellt Fotos vom Besuch der Verteidigungsministerin zur Verfügung. Darauf Annegret Kramp-Karrenbauer, die ihre Windjacke bis oben hin fest zugeschnürt hat. Für die Bundeswehrtruppen im Norden von Afghanistan könnte in der Tat bald ein Sturm aufziehen. Diese Tatsache redet auch die Verteidigungsministerin nicht schön.
Wir können keinen hundertprozentigen Schutz gewährleisten. Und die Lage wird für unsere Soldatinnen und Soldaten gefährlicher und schwieriger. Das muss jedem bewusst sein.
Denn eigentlich hätten die Soldatinnen und Soldaten gemeinsam mit der NATO bis zum Mai abziehen sollen. So zumindest steht es in dem Abkommen, das die USA mit den Taliban vor einem Jahr vereinbart hatten. Allerdings war dieser Deal auch an Bedingungen geknüpft. Die Taliban sollten ihre Verbindungen zu Terrorgruppen wie Al-Qaida aufkündigen und ihnen keinen Schutz mehr im Land bieten. Das war ja der offizielle Grund, warum die USA vor rund 20 Jahren nach Afghanistan einmarschiert waren, um den Terrorchef Osama bin Laden zu finden. Mit der Operation Enduring Freedom sind dann auch deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan in den Krieg gezogen. Eine andauernde Freiheit ist durch den Einsatz nicht erreicht worden. Die Bundeswehr ist aber mittlerweile nicht mehr im Kampfeinsatz. Ihre Mission lautet nun Resolute Support, also entschlossene Unterstützung. Und die würde, wenn der Bundestag bald zustimmt, auch für die nächsten 10 Monate weiter gelten, sagt die Verteidigungsministerin.
Viele Soldatinnen und Soldaten haben mir hier gesagt, wie wichtig sie diesen Einsatz finden. Sie haben mir gesagt, welche Fortschritte die afghanischen Sicherheitskräfte gemacht haben, dass sie der Meinung sind, sie müssen das weiter mit absichern. Und dass viele eben auch sehen, wenn wir jetzt ohne Bedingungen hier rausgehen, dass dann möglicherweise der Friedensprozess, der sowieso schwierig ist, ganz zum Stillstand kommt. Und das will hier niemand.
Seit September sitzen die Taliban mit Vertreterinnen und Vertretern der Regierung und aus der afghanischen Bevölkerung zusammen an einem Tisch. Außerhalb des Landes. In Afghanistan selbst habe seitdem die Gewalt wieder zugenommen. Das schreiben die Vereinten Nationen in einem aktuellen Bericht. Die Friedensgespräche seien ernüchternd, das sagt auch die Verteidigungsministerin. Daher sei der weitere Einsatz der internationalen Truppen notwendig. Darüber werde spätestens im März auch die NATO entscheiden. Die Bundeswehr mache hier keinen Alleingang.
Wir sind gemeinsam in diesen Einsatz gegangen. Wir haben ihn gemeinsam über die Jahre immer wieder angepasst. Und wir werden diesen Einsatz auch gemeinsam beenden.
Sollten die internationalen Truppen nicht bis Mai abgezogen sein, haben die radikal-islamischen Taliban schon gedroht. Dann gäbe es einen großen Krieg.
Der Beitrag von unserer Korrespondentin Silke Dittrich. Und wir bleiben noch bei diesen Themen. NATO, ja oder nein? Einsätze der Bundeswehr im Ausland oder systematische Abrüstung? Und überhaupt, in einer möglichen Regierung dabei sein oder nicht? Es gibt viele Streitpunkte innerhalb der Linkspartei. Deshalb muss viel austariert werden. Nicht nur regional zwischen Ost und West, zwischen links und ganz links. Das sollen jetzt die beiden neuen Vorsitzenden leisten. Wie geschlossen oder auch zerrissen sich die Linke auf ihrem Parteitag zeigt, berichtet Johannes Kuhn.
Der erste Tag des Online-Links-Parteitags, eine Mischung aus Digitalernährung der Delegierten.
Wir hören Angela noch nicht. Wer hat den
Ton aus? Es geht nicht an.
Jetzt hören wir dich, Angela. Ah.
Plädoyers aus der linken Führung für die neue Doppelspitze, wie hier von der scheidenden Parteivorsitzenden Katja Kipping.
Gehen wir auf den Platz. Versammeln wir uns hinter 2 Kapitäninnen und greifen wir an.
Und ersten Spuren von Bundestagswahlkampf, wie hier bei Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch.
Es ist doch eine Sauerei ohne Ende, dass wir nach der Krise mehr Milliardäre haben als vor der Krise und gleichzeitig zugelassen haben, dass in der Krise Kinder aus den ärmsten Familien zu den Verlierern geworden sind.
Am Samstag will die Linke 2 Frauen zur neuen Parteivorsitzenden wählen. Susanne Hennig-Welso, Fraktions- und Landeschefin der Linken in Thüringen, und Janine Wissler, Linken-Fraktionsvorsitzende in Hessen. Wer die Linke führen wird, ist also klar. Aber wohin? Katja Kipping wirbt am Ende ihrer mehr als 8-jährigen Amtszeit erneut für Grün-Rot-Rot im Bund.
Sind die Bedingungen für Mitte-Links optimal? Wahrlich nicht. Aber können wir es uns leisten, auf optimale Bedingungen zu warten?
Und auch Kippings Co-Vorsitzender Bernd Rixinger sagt:
Wir wollen bei dieser Bundestagswahl die Große Koalition von links ablösen, selbstverständlich. Aber wir wollen einen wirklichen Politikwechsel, nicht nur kleine Korrekturen und Spiegelstriche.
Bei den designierten Nachfolgerinnen ist die Haltung unterschiedlich. Die Thüringerin Hennig-Welso wirbt offensiv für eine Machtoption im Bund. Die Hessin Wissler gibt sich reservierter und stellt die Bedingungen in den Vordergrund. Und die Delegierten? Am Freitag haben eher die Skeptischen das Wort.
Unsere Hauptaufgabe im Wahljahr ist nicht, uns darauf vorzubereiten, zusammen mit Cum-Ex Scholz und der Aufrüsterin Baerbock eine Koalition vorzubereiten.
Und ich habe diesen Unterschied, warum die SPD auf einmal in dieser Regierung, man sie kritisiert, aber dann, wenn sie mit uns regiert, sie eine völlig andere Politik machen würde, habe ich nie verstanden.
Wir sollten diese Debatte, ob wir in Bewegungen oder in der Regierung oder in Opposition oder überhaupt in Parlamenten aktiv sind, die sollten wir endlich beiseite packen.
Die Linke diskutiert also wieder einmal nicht nur das Spannungsfeld zwischen Macht, Prinzipien und Kompromiss, sondern auch, was für eine Partei sie sein will. Die beiden noch Vorsitzenden verteidigen in ihren Abschiedsreden einmal mehr die aktuelle Ausrichtung. Die Mehrheit der aktuellen Mitglieder sei in den vergangenen 9 Jahren eingetreten, sagt Rieksinger. Und er zitiert Kritiker aus den eigenen Reihen.
Wir sollen uns auf Sozialstaat und Frieden beschränken. Alles andere würde nur den Grünen helfen. Als jemand, der aus der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung kommt, bin ich der Letzte, der Sozialstaat und Frieden nicht als Kern unserer Partei begreift. Aber die Klimafrage ist längst eine Überlebensfrage.
Mehr Klimapolitik wagen. Gerade von jungen Delegierten kommt diese Aufforderung am ersten Versammlungstag häufiger. Zugleich zeigt sich auch, Kompromissbereitschaft rund um Bundeswehr-Auslandseinsätze findet kaum Zustimmung. Doch das ist nur ein Stimmungsbild. Aufschluss darüber, in welche Richtung die Linke steuert, könnte am Samstag die Zusammensetzung des 44-köpfigen Vorstands liefern.
Johannes Kuhn berichtete vom Digitalparteitag der Linkspartei. Die Bundesregierung will Verbraucher gegenüber Unternehmen stärken, wenn es zum Beispiel um Verträge für Handys oder Fitnessstudios geht. Darüber wurde heute im Bundestag debattiert. Martin Polanski.
Viele Gesetze haben heutzutage eingängige und schöne Namen. Gute Kita-Gesetz, starke Familiengesetz oder auch geordnete Rückkehrgesetz. Und nun also das Gesetz für faire Verbraucherverträge. Christine Lambrecht, die Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz von der SPD, hat es heute im Bundestag eingebracht.
Verbraucherinnen und Verbraucher werden in diesem Land immer noch viel zu häufig abgezockt. Betrügerische Geschäftsmodelle, unklare Vertragsstrukturen, Kostenfallen, sie sind immer noch an der Tagesordnung. Und mit diesem Gesetz für faire Verbraucherverträge wollen wir diesem Gebaren einen Riegel vorschieben, meine Damen und Herren.
Laut Gesetzentwurf soll zukünftig gelten, erstens, die Kündigungsfrist für Verbraucherverträge beträgt generell 1 statt bisher 3 Monate. Zweitens, vor automatischen Vertragsverlängerungen muss das Unternehmen auf die Kündigungsmöglichkeit hinweisen, damit Kunden den Termin nicht versehentlich verpassen. Drittens, Lieferverträge für Strom und Gas müssen in Textform abgeschlossen werden, nicht nur am Telefon. Und viertens, 2-Jahresverträge bleiben zwar möglich, aber es muss immer auch ein 1-Jahresvertrag angeboten werden, der im Monatsschnitt nicht deutlich teurer sein darf als die 2-Jahresvariante. Linke und Grüne fordern, 2-Jahresverträge generell auszuschließen. Stattdessen habe sich Ministerin Lambrecht den Interessen einiger Unternehmen gebeugt, beklagt Tabea Rösner von den Grünen.
Sie versprachen einen verbesserten Schutz von Kostenfallen und Abzocke am Telefon sowie deutlich kürzere Vertragslaufzeiten. Davon ist wenig übrig geblieben. Und nach dem ganzen Ankündigungspopanz hätten die Menschen mehr Fairness erwarten können.
Auch aus Sicht von Jema Movas hat von der Fraktion Die Linke profitieren vor allem die Unternehmen, wenn 2-Jahresverträge beibehalten werden.
Die Telefonanbieter müssen zwar auch 12-Monats-Varianten anbieten, die dürfen dann aber 25% teurer als die 2-Jahres-Varianten sein. Das ist keine Politik für Verbraucher, sondern für Telekom, Vodafone und Telefonica.
Jetzt geht der Gesetzentwurf ins parlamentarische Verfahren. Und SPD-Ministerin Lambrecht zeigt sich offen für Verschärfungen. Sie verweist darauf, dass durch die Pandemie manche Verbraucher Probleme hätten, ihre Verträge zu bedienen.
Das waren die Informationen aus Berlin von Martin Polanski. Und dann fehlt an diesem späten Freitagabend noch der Blick in die Zeitungen von morgen. Die Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm. Sprecher ist Ralf Spengler.
In vielen Kommentaren geht es um die Diskussionen über einen Ausweis für Corona-Geimpfte und um mögliche Lockerungen der Corona-Regeln. Außerdem geht es um den US-Luftangriff in Syrien. Der neue Tag aus Weiden hält die Kontroverse um die Impfungen für schwer nachvollziehbar. Die Impfmaschinerie läuft nicht richtig an. Wer kommt wann dran? Warum dauert das so lange? Wieso ist das so schwer zu durchschauen? Und jetzt die Diskussion um den Impfpass. Es geht nicht um Impfzwang, es geht darum, endlich Zeichen zu setzen. Aber es muss etwas passieren. Und dieser kleine Pass ist ein kleiner Schritt hin zu mehr Freiheit, zu mehr Hoffnung. Ähnlich sieht es die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. Ausgerechnet das ungeliebte Brüssel schickt jetzt einen Sonnenstrahl der Hoffnung über den gequälten Kontinent in Gestalt des digitalen EU-Impfpasses. Der freilich nützt wenig, wenn es auch im Sommer noch an Impfstoff fehlen sollte. Kommt aber bis dahin die erwartete Impfstoffschwemme und können die Europäer dann endlich wieder reisen, werden viele durchatmen und ihren eigenen Kontinent mit neuen Augen sehen. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg kritisiert: Nun sollen es preiswerte Selbsttests aus dem Supermarkt richten. Doch das sind lediglich Momentaufnahmen, die nur dann stimmen, wenn der Nutzer wirklich sorgfältig vorgeht. Und ehrlich sollte er noch dazu sein. So richtig vertrauend erweckend ist diese Strategie nicht. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz führt aus: Bayern hat sich bereits 8 Millionen Stück gesichert, um ab sofort regelmäßige Tests an Kitas und Schulen durchzuführen. Kostenlose Abgabe an Privatpersonen inklusive. Mindestens an dieser Stelle bringt der Länderwettbewerb offenbar mehr als der nächste Versuch einer zentralen Beschaffung. Die Augsburger Allgemeine schreibt zur Debatte um Corona-Lockerungen: Das Modell Dauer-Lockdown ist an seine Grenzen gestoßen. Immer wieder entschlossen zu verkünden, dass man noch einmal kurz durchhalten müsse, ehe dann doch kaum Fortschritt eintritt, erschöpft alle. Nun, als Politik Perspektiven zu eröffnen, ist kein Einknicken vor Leugnern und auch kein Harakiri-Kurs. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt kommentiert die US-Luftangriffe in Syrien. Das Weiße Haus gibt mit der Vergeltungsaktion eine klare Antwort auf mehrere Anschläge, die in den vergangenen Wochen gegen US-Ziele in der Region verübt worden waren. Wenn US-Interessen und die der Verbündeten auf dem Spiel stehen, wird Biden ebenso entschlossen handeln wie jeder andere Präsident. Skeptisch ist das neue Deutschland. Zu einer Lösung im Syrienkrieg sowie im Atomstreit mit dem Iran wird dies nichts beitragen. Verhandlungspartner lassen sich nicht an den Tisch bomben, an dem man anschließend über Frieden reden will. Bidens neue Politik wirkt sehr alt.
Das war die Presseschau. Sprecher Ralf Spengler, zusammengestellt hat sie Ingrid Tramm. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis bald. Tschüss.